Ja, was war das für eine Achterbahnfahrt der Gefühle? Noch am Donnerstagabend haben sie zusammen gesessen, gefeiert, gegessen, getrunken. Wenige Stunden später wurde Jesus verhaftet. Und am Freitag mussten die Jünger mit ansehen, miterleben, wie er verspottet, misshandelt, getötet und begraben wurde. Und nun, so haben wir es im Text gehört, am Abend des Ostersonntags begegnete Jesus als der Auferstandene seinen verängstigten Jüngern. In dem Text, den wir von Lisa gehört haben, stand, sie wurden alle sehr froh. Jesus segnet seine Jünger, sendet sie in die Welt und gibt ihnen den Heiligen Geist. Und einer ist nicht dabei, Thomas. Als sie es ihm irgendwann im Laufe der Woche erzählen, kann er es nicht glauben. Er kann nicht in den Osterjubel-Lobgesang mit einstimmen. Und in der christlichen Tradition heißt er fortan der ungläubige Thomas. Und geradezu sprichwörtlich ist er geworden, abqualifiziert als einer, der es immer noch nicht begriffen hat, was die anderen schon längst kennen. Als dickköpfiger Mensch steht er nun da, der sich einfach nicht überzeugen lassen will. Und ich finde, dass Thomas einen wichtigen und zutiefst ehrlichen Satz sagt: Ich kann's nicht glauben. Thomas, der Zweifler, gehört doch auch zu den Jüngern, zu den Followern Jesu. Thomas kann das nicht glauben. Jesus, der Freund, der Lehrer, soll leben? Die anderen Jünger haben ihn angeblich gesehen. Die sind doch total durchgeknallt, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass Jesus nicht mehr da ist. Der so elend am Kreuz starb und das vor Augen aller, der soll leben? Der wurde doch in das Grab von Josef von Arimathea gelegt. Das passt nicht. Das passt nicht in die Welt, die Thomas kennt. Es passt nicht zum unerbitterlichen Handeln der römischen Soldaten. Es passt nicht zum Blut und zum Schmerzen und zum Grau dieser Tage. Nicht zu den enttäuschten Gesichtern derer, die gehofft hatten, dass nun endlich alles anders wird. Und immer noch verkriechen sie sich hinter dicken Mauern. Dass Jesus leben soll, das passt nicht zu den Tränen der Frauen, die ganze Zeit unter dem Kreuz waren. Nicht zu der Angst, die Jesus-Freunde immer noch haben, dass es auch sie treffen könnte. Und Menschen, die religiös etwas offen sind, können durchaus ein paar Dinge glauben. Es ist nicht schwer zu glauben, dass hinter der ganzen Schöpfung ein Schöpfer steht. Dass eine unfassbare Intelligenz hinter dem Kosmos und hinter dem Geheimnis des Lebens stehen muss. Durch alle Jahrtausende und Kulturen und Religionen glauben Menschen, dass der Tod nicht das Ende ist und dass es ein Jenseits gibt. Aber dass Gott den Jesus von Nazareth, der gerade noch angenagelt am Kreuz hing, dem ein Soldat einen Speer in den Oberkörper rammte, der Tod vom Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt wurde, dass der lebt? Ich kann es nicht glauben. Alle Erfahrungen, alles Wissen, alle Wissenschaft sprechen doch dagegen. Man kann auch glauben, dass, was Jesus lehrte, weiter wichtig ist. Nächstenliebe, Menschenwürde, dass es sich lohnt, seine Gedanken zu verbreiten. Seine Ideen leben weiter, okay. Aber dass Jesus als Person auferstanden ist, ich kann es nicht glauben. Man sollte über Thomas kein Urteil sprechen, sowas Ungläubiges aber auch. Ich denke, eine entsetzliche Einsamkeit hat ihn überfallen. Thomas hört die Botschaft der Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Doch er lässt sich nicht mitreißen. Er hat Jesus nicht gehört, nicht gesehen, nicht gespürt. Denn wenn er sagt, dass er nicht glauben kann, dann sagt er doch den anderen damit, die Jesus gesehen haben: Ich kann euch nicht glauben. Ihr seid doch verbitterte Spinner, die es sich nicht eingestehen wollen, dass Jesus tot ist. Ich kann euch nicht glauben. Und das ist ja ein ganz schlimmes Gefühl, wenn man in einer persönlichen Beziehung zu der Auffassung findet: Ich kann dem anderen oder der anderen nicht glauben. Und wenn man in einer Zeit der falschen Nachrichten verunsichert ist, wem kann ich eigentlich noch glauben? Welcher Nachricht, welchen Bildern, welchen Medien? Ohne ein Urvertrauen oder ein Grundvertrauen können wir nicht glauben. Und Thomas kann nicht glauben. Wahrscheinlich haben wir in unserer Verwandtschaft oder Nachbarschaft Menschen, die nicht glauben können. Und es ist schwer, wenn wir erleben, dass Partner oder Kinder oder Enkel nicht zum Glauben finden. Aber diese Menschen sind ja nicht böse oder bockig. Und wir sollten ihnen mit Respekt und Liebe begegnen. Thomas zumindest hat für seinen Glauben noch einen Restfunken Hoffnung. Und er gibt seinem Unglauben eine Chance. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in seine Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Na, das verwundert nun doch. Er sagt ja nicht, wenn ich ihn auch sehen würde, könnte ich glauben. Wenn ich in seine Augen schauen würde, wenn ich ihn in den Arm nehmen würde, dann könnte ich glauben. Nein, er will seinen Finger und seine Hand in die Wunde legen. Er will Jesus anfassen, da wo es ihm wehgetan hat. Das macht man ja eigentlich nicht. Und doch ist auch hier wieder etwas Wahres dran. Wer zum Glauben finden möchte, muss Jesus dort anfassen, wo es ihm wehgetan hat. Er hat für uns gelitten, er lud auf sich unsere Schmerzen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Das ist im Glauben zu begreifen. Und wir können jetzt nochmal mitlesen, die Bedingungen, die Thomas für seinen Glauben stellt. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird er glauben. Und das machen Menschen heute ja immer noch so. Erst wenn Gott dieses oder jenes tut, werde ich glauben. Als ich noch ein Kind war, haben wir in der Schule diskutiert, ob es Gott wirklich gibt. Und an diesem Tag war ziemlich schlechtes Wetter. Und ich sagte, wenn es Gott gibt, dann scheint am Nachmittag die Sonne. Und tatsächlich schien am Nachmittag die Sonne. Da war für mich als Kind klar, Gott existiert. Bevor wir uns näher anschauen, wie diese Geschichte hier weitergeht, wollen wir sehen, um welchen Glauben es geht, der in uns wachsen will und reifen kann. Um welche Hoffnung geht es? Erstens, für Jesus gibt es keine verschlossenen Räume. Am Ostersonntag haben sie sich getroffen, abends, wenn keiner mehr rausgeht, und sie verriegeln die Tür. Sie sind in Sorge, dass ihnen das passiert, was auch Jesus passierte. Gefangennahme, Spott, kurzer Prozess, Tod. Sie haben Angst. Das deutsche Wort Angst kommt von Enge. Ganz eng ist es für sie geworden. Und in die Enge ihres Lebens, in die Enge ihrer Gedanken, in die Enge ihres Herzens kommt Jesus. Plötzlich ist er da und sagt: Shalom, der Friede sei mit euch. Und das ist die erste grundsätzliche Hoffnung. Jesus kommt in unsere Enge und spricht uns seinen Frieden zu. Jesus will uns begegnen. Das hätte Thomas glauben können. Aber er konnte es nicht, weil es nicht zu seinen Bedingungen gehörte. Die zweite Erfahrung: Jesus gibt den Jüngern seine Weite. Die Jünger erleben nun, dass Jesus ihre Enge durchbricht. Und wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und eigentlich erfüllen die Jünger das Ideal der Frömmigkeit, Absonderung. Absonderung von der Welt, Gemeinschaft der Heiligen. Aber bei Jesus war das anders. Jesus will seine Jünger nicht als geschlossene Gesellschaft. Wie er sich der Welt zugewandt hat, so soll das nun auch durch seine Jünger fortgesetzt werden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und im Glauben, im Gottvertrauen sollen Menschen Leben finden. Und der Retter der Welt beteiligt uns an seiner Rettungsmission. Der Heiler der Welt beteiligt uns an seiner Heilungsmission. Der Lehrer der Wahrheit beteiligt uns. Jesus wusste, dass er im Auftrag seines Vaters in der Welt unterwegs ist. Und nun dürfen wir dabei mitmachen. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Das hätte Thomas glauben können. Aber er konnte es nicht, weil das nicht zu seinen Bedingungen gehörte. Drittens, Jesus gibt den Jüngern seinen Geist. Jesus schickt die Jünger in die Welt. Und sie sollen das nicht aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer Macht heraustun, sondern als Bevollmächtigte arbeiten. Und Jesus haucht sie an. Diese Vorstellung ist vielleicht nicht sehr angenehm, wenn man in einer vollen S-Bahn steht und da hat jemand gerade seinen Döner verschluckt und sein Feierabendbier. Da möchte man ja lieber außerhalb der Hauchweite sein. Aber um dieses Anhauchen hier zu verstehen, muss man ganz an den Anfang der Bibel schauen. Da wird erzählt, wie Gott aus Ackerboden einen Menschen formt. Und dann bläst er ihm den Atem des Lebens in die Nase. Und ab sofort ist der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Jesus pustet hier seine Jünger nicht um. Sie bekommen den Atem des Lebens, den Atem des neuen Lebens. Das hätte Thomas glauben können. Aber er konnte es nicht, weil es nicht zu seinen Bedingungen gehörte. Und der vierte Punkt: Jesus gibt den Jüngern seinen Auftrag. Und was wird nun die erste Aufgabe der gesandten und begeisterten Jünger sein? In Vers 23 lesen wir: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wenn Jesus seine Jünger in die Welt schickt, dann könnt ihr ihnen sagen, übt Barmherzigkeit, seid Friedensstifter, teilt mit den anderen, kümmert euch um Gerechtigkeit. Aber das sagt er hier nicht. Vielleicht ist es selbstverständlich für ihn. Er gibt seinen Jüngern eine Aufgabe, die eigentlich nur Gott erfüllen kann. Vergebung. Menschen zuzusagen, dass ihre Sünden vergeben sind. Und dann auch zu glauben, dass die Sünden wirklich vergeben sind. Und es gehört zu den heiligen Momenten, wenn da jemand Sünde bekennt und man ihm sagen kann, im Namen Jesu, dir sind seine Sünden vergeben. Und wir alle kennen ja die Bitte um Vergebung, vielleicht beim Abendgebet oder im Gottesdienst, wenn wir das Vaterunser beten. Und vergib uns unsere Schuld. Die Vergebungsbitte kennen wir, aber den Vergebungszuspruch eher weniger. Beim Abendmahl kann es ja noch geschehen, wenn wir an Dinge denken, die nicht gut waren und dann hören, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit. Jesus schickt seine Jünger auf Vergebungsmission. Das hätte Thomas glauben können, aber er konnte es nicht, weil es nicht zu seinen Bedingungen gehörte. Wenn die Jünger dem Thomas erzählten, dass sie den Herrn gesehen haben, dann war das alles mit gemeint, wie er in ihre Verschlossenheit kam, wie er ihnen Frieden gegeben hat, wie er sie ausgesandt hat, wie er ihnen den Geist gab. Sie wurden berufen, Menschen der Vergebung zu werden. Um diesen Glauben geht es und nicht um einen Glauben, wie Thomas ihn sich vorstellt. Aber das interessiert Thomas nicht. Thomas legt mit seinem Zweifel tatsächlich die Finger in die Wunde, in die allerwichtigste Frage: Ist das, was ihr da gesehen habt, wirklich der, den ich vor Augen habe? Ein gekreuzigter, gestorbener Mensch? Ich will seinen Leib berühren. Ich will seinen Schmerz anfassen. Ich will einen Gestorbenen erleben. Und dann steht Jesus am Sonntag nach Ostern wieder im Raum. Und sie haben sich übrigens schon wieder eingeschlossen. Und das mit der Aussendung und dem Geistempfang ist wohl kein Selbstläufer. Jesus wiederholt seinen Friedensgruß. Und dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und in dieser Begegnung mit Jesus kann Thomas nur noch stammeln: Mein Herr und mein Gott. Liebe Gemeinde, dieses Bekenntnis ist doch der Hammer. Mein Herr und mein Gott, mehr kann ein Mensch doch gar nicht bekennen, wenn er Jesus begegnet. Es übertrifft alles, was die Jünger sonst über Jesus gesagt haben. Und Thomas sagt es ja nicht über Jesus, er sagt es zu Jesus. Aus dem größten Zweifler bricht das größte Bekenntnis heraus. Mein Herr und mein Gott. Er sieht, dass der Gekreuzigte lebt. Und Thomas wollte Jesus anfassen. Er wollte ihn im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Und dann hat ihn noch ganz anders begriffen. Jesus, das ist mein Herr und mein Gott. Sein Glaube kennt jetzt keine Bedingungen mehr. Sein Glaube wird Beziehung. Der Zweifel führte Thomas zu einer tieferen Begegnung mit Christus. Und das ist die Einladung dieser Geschichte an uns. Wachse in der Beziehung, die Jesus zu dir hat. Erlebe eine tiefe Begegnung mit Jesus. Und Jesus fügt dir noch einen Glückwunsch für alle an, die vorerst nicht die Chance haben, ihn zu sehen. Also auch für uns. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Nicht sehen, das können wir schon ganz gut. Und doch glauben, das üben wir noch. Wenn wir erleben, dass Christus in unsere verschlossenen Situationen kommt, wenn er uns an seiner Sendung beteiligt, wenn er uns seinen Geist gibt, wenn wir in eine unversöhnte Welt Vergebung bringen. Und in allen Ängsten und Zweifeln erfahren wir, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Weil Jesus nicht nur Sonntag für Sonntag, sondern immer wieder zu uns kommt und sagt: Mein Friede sei mit euch. Amen.